Ich möchte euch ein bisschen was zeigen, also zum Thema statische Webseiten am Beispiel von Hugo. Was ist das Tool, was kann man damit machen? Die Agenda, sagen wir, die nächsten halbe, dreiviertel Stunde vor, die Motivation dazu, technische Daten, Use Case Szenario und Feature-Übersicht. Kurz zu mir, ich bin in der IT tätig seit ungefähr, jetzt wir haben 2024, ja, ungefähr im Vierteljahrhundert, 25 Jahre unterschiedliche Tätigkeiten. Während meines Studiums war ich immer Softwareentwickler. Danach war ich Admin auf Unix-Ütensystemen, Solaris, AX, wenn es jemand noch was sagt, auch Linux-Systemen. Hin und wieder musste ich auch mal Windows verwalten. Und seit einigen Jahren bin ich in der Software-Architektur-Ecke unterwegs. Von daher, das Ganze hat jetzt nichts mit meiner direkten Arbeit zu tun, aber ich beschäftige mich mit dem Thema. Das werde ich dann auch gleich noch ein bisschen erzählen, warum. Jeder von uns muss ja irgendwie Daten ins Internet mal stellen, Webseiten zählen immer noch dazu. Und naja, es gibt auch einfachere Methoden als die üblichen dynamischen Webseiten, die irgendwie heute als State of the Art gelten. Also Content-Management-Systeme, vielleicht mal vorneweg, bevor wir jetzt gleich ins Tiefe einsteigen. Wer hat denn schon mal eine HTML-Seite selber geschrieben? Hand hoch. Okay. Und war der zufrieden damit, direkt im Editor das einzugeben? Und warum seid ihr dann hier? Okay. Ja, also wenn man HTML, JavaScript und CSS selber schreiben muss, wirklich von der Pike auf, das ist nicht so angenehm. Zwischenzeitlich war irgendwie State und ist immer noch State of the Art, man kriegt das für relativ wenig Geld. Die typischen Content-Management-Systeme, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber viele davon basieren auf PHP oder so. Man kann sie für, das haben wir letztens nachgeschaut, 1 € pro Monat mieten. Das hat man maximal 12, 24 Euro, keine Ahnung was. Im Jahr, das geht noch, aber es geht natürlich auch billiger. Da komme ich auch noch später drauf, wenn ich es vergessen sollte, immer ich dran. Also warum heutzutage noch mit Static Websites sich plagen, wenn es doch so einfach ist? Ja, wenn man sich das anschaut, statisch versus dynamisch. Kleines Bildchen, der User vorne, der hat seinen Browser, klickt da auf die Webseite, macht die Anforderung und wenn das Ding sicher aufgebaut ist, so nach den typischen Standards, dann habe ich da mindestens 3 Systeme, im wirklich sichersten Fall 3 verschiedene Server, die in 3 verschiedenen Netzwerken stehen und mit Firewalls dazwischen, die diesen Request abhandeln. Vorne steht irgendwie so ein Webbrowser, ein Webserver wie Nginx oder Apache HFD in der früheren Webzeit oder was es da heute sonst noch alles gibt. Mittendrin ist der App-Server und der befragt immer die Datenbank. Das heißt, ich habe allein schon 3 Hops für die eine Anfrage vorne, die ausgeliefert wird. Und bei einer Webseite von einem Verein, von einer kleineren Firma, die sich jetzt nicht jeden Tag ändert oder vielleicht auch nicht stündlich ändert, weil nicht dauernd irgendwas Neues gepostet wird, ist das schon ein verdammter Overhead dafür. Man kann das Ganze sich auch in einem Beispiel von einem Drucker vorstellen. Also ich kann natürlich, heutzutage Laserdrucker sind schnell, auch billig zu haben, ich kann natürlich auf jedes Anfrage das Ding erstmal ausdrucken. Das heißt, ich würde in eine Bücherei gehen und sagen, ich möchte das Buch, dann wird es ausgedruckt und weiß jeder, wie lange das dauert, weil es doch ein paar 100 Seiten sind. Und so ungefähr muss man sich das bei diesen dynamischen Webseiten vorstellen. Jede Anfrage generiert hinten dran irgendwie ein bisschen was. Man kann ein bisschen zwischendrin cachen und vorarbeiten. Ja, braucht es das eigentlich? Es geht halt auch einfacher. Gerade wenn ich nicht so häufig an der Webseite was ändere. Wenn man sich das jetzt mal etwas im kleineren Kontext anschaut, ich sagte ja vorhin, diese typischen PHP-Anwendungen, auch da habe ich dann auf dem Application-Server dieses FPM hoffentlich als die schnellere Variante, als wenn ich direkt ein Plugin irgendwie in den Nginx oder ins Apache installiere. Das PHP selber hat meistens irgendwelche Libraries. Jetzt habe ich hier den Namen draufgeschrieben, WordPress. Das hat zigtausend Plugins, die ich brauche. Wenn ich das Ganze gemietet habe, dann bin ich abhängig von demjenigen, der es mir betreibt, dass die Plugins auch in der nächsten Version, die es updatet, funktionieren. Wenn ich das selber managen muss, das macht keinen Spaß. Es kommen ständig neue Updates drauf. Ich muss mich darum kümmern, dass die Updates der Plugins des WordPress zur PHP-Version passen, zum Linux-System unten drunter, wenn es dann eins ist, hoffentlich. Das Ganze auch noch mit der Datenbank zusammenarbeitet und möglichst keine Sicherheitslücken hat. Und das Ganze noch für 3 verschiedene Systeme, also von vorne bis hinten gesehen. Eigentlich möchte ich ja nur ein bisschen Daten im Internet veröffentlichen und das möglichst performant an den Kunden bringen, der vielleicht Informationen von meiner Firma, meinem Verein, von meinem Projekt haben möchte. Also von daher, wenn ich jetzt nicht jeden Tag, jede Stunde irgendwelche Posts absetze, also eine Art Microblogging-Dienst à la X, wie es heute heißt, ja, ist vielleicht die Antwort nicht unbedingt das Beste und das Performanteste. Auch in heutigen Zeiten, wo wir sagen, wir möchten Strom sparen, effiziente Systeme verwenden, Ja, wir müssen ja nicht überall gleich alles rauswürfen, nur weil wir es können. Im Gleich zu statisch. Ich baue mir auf HTML-Seiten, JavaScript, CSS die Webseite auf und kann sie direkt mit einem kleinen Tool, das ich vorhin schon gesehen habe, direkt ausliefern. Es ist natürlich das HTML, also wenn man es möchte, kann man es natürlich auch per Hand schreiben direkt, aber es ist angenehmer, wenn man dafür ein Tool verwendet, das einem das schön zusammengeneriert, wiederverwendbar macht, das Ganze auch so aufbereitet, dass man vielleicht mit mehreren Nutzern zusammen die Webseite erzeugen kann. Und eines davon möchte ich dann heute vorstellen. Sind an der Stelle zum Unterschied von dynamisch zu statisch schon irgendwelche Fragen? Dann würde ich kurz darauf eingehen, ansonsten würde ich weitermachen. Gut. Ich hatte es erwähnt, Unterschiede. Geschwindigkeit, wenn ich halt nur eine Antwort habe und nicht bis ins Backend durchreichen muss, komme ich deutlich schneller zur Antwort. Die Fehleranfälligkeit ist geringer, ich habe nur ein Tool zu verwalten, das ich vorne durchaus hoch verfügbar aufbauen kann. Auch dafür gibt es Dienstleister, die mir tatsächlich das auch inzwischen kostenlos anbieten, so eine statische Website zu hosten. Ich brauche mich nicht um die Sicherheit von 10 Tools kümmern, die dann auch noch zusammenpassen müssen. Also das ist ja ein explodierendes Abhängigkeitsbaum. Ich bin auch nicht so gefährdet mit dem Vendor-Login. Wer schon mal versucht hat, von der WordPress oder einem anderen CMS-System das Zeug zu exportieren, sodass es direkt in einem anderen importierbar ist, ohne dass er viel nacharbeiten hatte, es kann mitunter schon schwierig sein und ich kriege nicht immer alle Daten raus. So eine HTML, CSS, JavaScript zusammengepackt, das kann ich überall deployen. Wenn es heute kein Apache mehr gibt, morgen ist es Nginx, Light HTTP, es funktioniert überall. Ich hatte schon kurz angesprochen, Nachhaltigkeit, alles was nicht berechnet werden muss, was keine CPU-Zyklen kostet, kein RAM, spart Strom und ich glaube, davon haben wir heutzutage wirklich, sind wir gut beraten, wenn wir das tun. Wenn man danach im Internet sucht, die typischen Stichworte ist SSGs für Static Site Generators. Die gibt es inzwischen auch relativ viele. Ich glaube, heute Morgen war ein Talk, da wurden auch schon ein paar Namen genannt. Das übliche Verfahren, ich habe es mal kurz aufgemalt, wie man da vorgehen würde. Natürlich der Edit-Mode, dann macht man einen Commit. Sinnvollerweise setzt man irgendwo auch im ganzen System ein Git ein oder ein anderes Source-Code-Management-System. Dann wirft man einmal den Static Site Generator an mit einem Create. Und die meisten Tools haben auch ein Deploy dabei, in dem sie auch bestimmte Backends das direkt ausrollen können. Oder man kann sich mit einem einfachen Skript selber bauen oder findet dafür Beispiele in der Dokumentation. Weil das Ganze so einfach und vor allem so performant ist, gibt es dafür auch eine Bestrebung, das Ganze in moderneren Applikationen, sowas wie Single-Page-Applications oder auch tatsächlich Persistent Web-Applications, Persistence-Apps, die man auf den Androids und iPhones kennt, einzusetzen. Das nennt sich dann Jamstack, was im Endeffekt darauf ausgeht, dass ich alles, was ich zur Anzeige meiner Webseite, meiner Applikation brauche, nur noch in HTML, JavaScript und irgendeiner Markup-Language schreibe und alles, was dynamisch dazukommt, per API angesprochen wird und durch die in der Regel JavaScript-Library auf dem Client dann dynamisch angesprochen wird und dort gerendert wird, was deutlich schneller und besser ist, als wenn ich das auf dem Server für jede einzelne Person vorrendere. Weil inzwischen die meisten Clients, wenn es solche Laptops sind wie die hier oder auch ein iPhone, deutlich mehr Rechenleistung hat als früher. Also ich kann im Browser viel mehr erledigen als früher. Ich hatte schon erwähnt, von diesen SSGs gibt es, ich will jetzt nicht sagen wie Sand am Meer, aber doch eine sehr große Auswahl. Ich habe ein paar hier einfach mal aufgelistet. Tatsächlich war es eine kurze Internetsuche. Ich habe es mal bei sitepoint.com nachgeschaut. Die hatten mir die folgende Auflistung in der Gewertung auch gegeben. Gatsby als erstes, Next.js, Hugo, Jekyll, Pelican. Was soll man dazu sagen? Also bis auf Gatsby und Hugo sind alles andere eigentlich Abkömmlinge einer Programmiersprache. Pelican ist Python, Jekyll ist Ruby. Next.js, es steht schon drin, JavaScript. Wenn ich jetzt nicht unbedingt heimisch bin in dieser Programmierumgebung, mich mit den Libraries dort auskenne, mit den Packet-Managern, die in der Regel mitkommen, ist es vielleicht ein bisschen viel Einarbeitungsaufwand. Und tatsächlich hatte ich jetzt in einem Beispiel, das ich nachher als Szenario angebe, die Problematik, dass ich mit mehreren Personen zusammenarbeiten wollte und wir hatten jeder ein anderes Betriebssystem als das Hauptbetriebssystem, mit dem wir arbeiten wollten. Und an einer Stelle gab es irgendwie in diesem Stack eine kleine Inkompatibilität. Die war nicht schlimm, aber sie war vorhanden. Und es lag an einer Library, die plötzlich zwischen, ich vermute es mal, wenn ich es noch richtig weiß, war es, glaube ich, eine macOS und das andere war es dann Windows, also die sich genau anders verhalten hat, ein paar Sachen unterschiedlich rausgebracht hat. Hätte man sicherlich fixen können, aber ja, der Aufwand war plötzlich sehr groß, dass wir das einfache Tool, mit dem wir eine Seite veröffentlichen wollen, eigentlich am Tool selber gearbeitet haben, nicht mehr an der Seite. Von daher, Auswahlkriterien, ich möchte hier keinen überzeugen, dass das Tool Hugo das Beste ist. Es muss zu einem persönlich passen. Ich möchte eher mitgeben, dass man mit Static Websites deutlich mehr erreichen kann. Und Hugo ist eine Möglichkeit, schnell zu starten. Wenn ich in der Programmiersprache zu Hause bin, wir sind hier im Einsteiger-Talk, weiß ich jetzt nicht, ob das so bei allen zutrifft. Man kann auch eines der Tools nehmen, die ich hier vorne gezeigt habe, wenn es aus der Programmiersprachenwelt kommt, nur zu Hause ist. Wenn man ein gewisses Zeitbudget mitbringt, sich dort einzuarbeiten und natürlich die persönlichen Vorlieben, muss man sich irgendwie darauf einigen und einstellen können. Kommen wir zu Hugo, Zahlen, Daten, Fakten. Wie der Name schon andeutet und die Webseite, das Ganze ist in Go geschrieben. Es ist eine kompilierte Sprache. Es ist relativ schnell. Auch da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es ist Open Source, es ist unter Apache License 2.0 veröffentlicht. Das heißt, wenn es jemand im industriellen Business-Kontext einsetzen möchte, ist das kein Problem. Ich kann alles, was ich damit geschrieben habe oder dazu beigetragen habe, auch kommerziell verwenden. Ich muss nicht darauf achten, dass ich damit nur Copyleft einhandle. Das Ganze wird seit 2013 entwickelt, hat eine sehr aktive Community. Das aktuellste Release, das ich jetzt nachgeschlagen habe, gestern war es zumindest noch so, ist die 1.23.8, wohlgemerkt 0.123.8, also es hat noch nicht mal die 1.0 erreicht und ist trotzdem schon sehr stabil und verwendbar. Wurde vor zwischen 10 Tagen ungefähr veröffentlicht. Also alles, was man hat oder was man sich wünscht bei so einem Tool. Es gibt noch Entwickler, die sich darum kümmern. Es ist wirklich schnell. Es ist durch Go tatsächlich für alle Betriebssystemvarianten, die man sich vorstellen kann, verfügbar oder relativ schnell erzeugbar. Und ich brauche tatsächlich nur ein einzelnes ausführbare Datei und kann schon damit anfangen. Und ich werde es bei einer Feature-Übersicht zeigen. Es hat verdammt viel im Bauch. Kurz zu den Personen hinter dem, die das Ganze auch vorantreiben. Der Gründer ist ein gewisser Steve Francier. Warum hat er wohl Go ausgewählt? Er selber hat Go mitentwickelt, war auch bei Projekten wie Docker dabei, das ist eine Containerumgebung für diejenigen, die es nicht sagt, bei MongoDB. Zwischendrin hat er mal gearbeitet bei Google, ist auch einer oder der Autor der Open-Source-Strategie von Google. Wer mehr wissen müsste, ich habe die Webseite verlinkt. Er hat es gegründet, ist eigentlich nicht mehr inzwischen der Hauptentwickler und das Ganze steuern macht ein Norweger namens Björn Erik Pedersen. Der hat es übernommen ungefähr 2015, also 2 Jahre nachdem das veröffentlicht war. Ist auch noch aktiv bei Wikipedia als Autor, ist Software-Developer nach eigenen Ansichten und der hat einen wichtigen Spruch und einen Leitsatz für dieses Projekt geprägt für Hugo. Er nimmt nur neue Features auf, wenn dieses Feature die Geschwindigkeit des Tools beim Erzeugen einer Webseite nicht vermindert. Und das ist auch immer der Leitspruch, Hugo ist very fast. Das stimmt auch tatsächlich. Also das heißt, jedes neue Feature, was irgendwie plötzlich Performance kosten würde, muss natürlich durch irgendeine andere Kompensation erwirkt werden. Ich kann sagen, also die Aussage, es ist very fast, das stimmt. Ich habe jetzt auch noch keine sehr großen Seiten damit gemacht. Es gibt einen Artikel bei medium.com als Übersicht. Da wird behauptet, ich konnte es nicht verifizieren, dass mehrere große Artikel-Hoster in den USA tatsächlich Hugo als Backend einsetzen würden, die es geschafft haben, damit irgendwie ihre Frequenz von mehreren Artikel-Uploads pro Stunde trotzdem beizubehalten. Also es scheint durchaus was Realistisches dran zu sein. Ich habe nachher noch ein paar Beispiele dabei, wo es noch verwendet wird. Genau, da sind Sie ja schon. Das Ding hat natürlich seine Stärken oder man merkt, dass es Entwickler waren, die geschrieben haben. Das heißt, die größten Stärken sind tatsächlich bei der Generierung von Dokumentationsseiten für Tools. Da merkt man, Feature-Umfang ist alles da, was man braucht, um Webseiten, Software-Dokumentation zu bauen. Es wird auch als Frontend für OnePassport.com beispielsweise verwendet. Die Beispiele, die ich hier noch genannt habe, ich hatte, glaube ich, noch eine mehr dabei. Da bin ich jetzt gelandet. Genau. Soviel zum Thema Hugo. Was ist es? Was kann's? Jetzt zum Szenario, an dem ich die Features durchgehen möchte. Also die Idee ist, oder so war es tatsächlich, ein Bekanntes auf mich zugekommen, du machst doch was mit Software, du kennst dich doch in der IT aus, wir haben da so eine alte Webseite, wir möchten jetzt mal wieder neu machen, weil derjenige, der das Ganze aufgesetzt hat, ist gegangen. Das Ganze also erstmal so, ja, ich habe nicht wirklich Zeit dafür und bin auch nicht mein Metier, ich bin Softwarearchitekt, ich bin nicht jeden Tag irgendwie in der Webentwicklung unterwegs und da ist inzwischen so, man ist 3 Wochen im Urlaub und war vielleicht noch 2 Wochen nicht auf irgendeiner Homepage unterwegs und schon plötzlich haben die Frameworks sich wieder verändert. Und ein neues Sau wird es durch Soft getrieben, aber wirklich, dass die Softwareentwicklung so schnell, wenn man da nicht täglich drin ist, kommt man nicht hinterher. Ich schaue jetzt auf diese Webseite, schaue mir dieses Framework dort an und was entdecke ich? Ja, es war ein PHP-Backend mit einer Datenbank und ja, völlig überdimensioniert für das, was dieser Verein damit machen wollte, nämlich, dass er einfach eine Präsenz im Internet hat, kurz darauf hinweisen, wer sind sie, was machen sie, wen soll man ansprechen und ihre Übersicht der geplanten Veranstaltungen pro Monat. Und vielleicht 2, 3 Artikel und Update-Frequenz ungefähr 1 Artikel pro Monat, wenn es hochkommt. Von daher sollte, wenn man was Neues bauen, die Informationen für Mitglieder sollten zugänglich sein. Es sollte möglichst wenig Einstiegsschwelle da sein, im Sinne von, es sollte auf allen Geräten anzeigbar sein. Es sollte einfach verwaltbar sein. Also nicht täglich nachschauen, gibt es eine neue Sicherheitslücke im PHP und muss ich mich drum kümmern. Oder man hat es der Anbieter schon gefixt und er hat es gefixt und irgendein Plugin, das man irgendwie früher installiert hat und weil es ganz toll war, plötzlich nicht mehr funktioniert und. Also von da einmal kompilieren, hinstellen und ich kann mich auch mal 2 Monate um was anderes kümmern und einfach Artikel posten, ohne dass ich hier schon nächstes Sicherheitsupdate installieren muss. Dann, was muss man tun, wenn man mit anfangen will? Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Klar, es gibt eine Tutorials zum Einstieg, man lädt sich das Ding runter, darauf achten, es gibt 2 Versionen, die von diesen Releases veröffentlicht werden, also wenn man es nicht selber bauen möchte, es gibt eine Extended Version, da sind dann verdammt viele Module drin, die man auch braucht, weil sie den Feature-Umfang deutlich erhöhen. Wenn man mit der einfachen anfängt, wird man schon bei der 2. Seite vom Tutorial meistens auf irgendwie funktioniert nicht oder warum kommt das jetzt nicht rausstoßen. Dann hat man sich das Ding installiert, wenn es nicht im Path drin ist, so wie vorhin in den beiden Vorgängervorträgen gezeigt wurde, dann muss man es halt lokal aufrufen. Ich habe jetzt mal eine Beispielseite einfach TuxBreeder genannt. Kleine Empfehlung von mir, per Haus oder per Default-Einstellung verwendet Hugo eine Konfigurationssprache namens TOML. Die ist jetzt nicht ganz so einfach lesbar aus meiner Sicht wie YAML. Und wenn man dann einfach eine neue YAML-Datei hinlegt, dann zieht der TOML dem anderen vor. Er kann auch noch JSON, aber JSON ist per Hand noch etwas schwerer zu schreiben. Falls man das Ding aber verwendet in irgendeiner CI/CD-Pipeline und auto-generated, das ist dann der richtige Ansatz. Also mein Vorschlag, wenn man per Hand dran baut, verwendet YAML. Und da kann man auch beim gleichen Erzeugen das mitgeben. Dann legt er keine TOML-Dateien irgendwo an, sondern gleich das im richtigen Format. Er entstellt eine Verzeichnisstruktur und das ist das Nächste, was man wissen muss. Das Tool folgt dem Paradigma und Convention over Configuration. Das heißt, der Name, eine Stelle und ein Verhältnis in diesem Dateibaum, das wird verwendet, bevor ich irgendwas konfigurieren muss. Das heißt, diese Config-YAML ist relativ kompakt am Anfang, 3 Zeilen. Und es ist wichtig, dass ich ungefähr eine Ahnung habe, wo ich hin will. Wie der Name schon sagt, Content, da kommt das Zeug hin, was ich schreiben möchte für meine Homepage. Unter Layouts kann ich beeinflussen, wie es denn ausschauen soll als HTML-Rendering. Aber in der Regel verwende ich irgendeine Themes, die ich in den Themes-Ordner reinpacke und mich nicht weiter darum kümmern muss. Wenn ich irgendwelche statischen Dateien habe, packe ich die unter Static. Und wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich sage, ich kann mir für meine Artikel, meine Blogposts, irgendwelche Templates bauen oder Vorlagen, dann packe ich es unter Archetypes. So zum groben Übersicht. Wir gehen gleich im Detail etwas näher drauf ein. Die Grundkonfiguration. Ich habe diese Config-YAML erwähnt. Man sollte irgendwo mal die URL angegeben haben, die man verwendet oder die man verwenden möchte. Den Language Code. Später habe ich noch ein Beispiel dabei, man muss ist nicht auf einen beschränkt, man kann auch mehrere verwenden. Ein Webseitentitel wäre nicht schlecht und noch ein kleines, ich sag mal, schönes Giveaway. Es gibt diese Enable Emoji, da kann ich direkt die Namen von Emojis reinschreiben und habe sie in dem, wird sie generiert als Bild und kann sie verwenden. Man kann sie auch ausschalten, wenn man sagt, ich möchte irgendwie etwas seriöser wirken und Emojis sind nicht so meine Welt. Also, ja. falls man ältere Beispiele, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, das ist das Tool seit 2013 gleich, auf dem Markt ist, findet man auch noch ältere Tutorials, die sprechen gern von einer Hugo.conf oder Hugo-YAML als Beispiel. Die wird heutzutage meistens dann verwendet, wenn man auf dem System weit irgendwas einstellen möchte. Da hinten mal eine Frage. Es gibt beide Varianten. Also er setzt an den meisten Stellen tatsächlich relative Links. Es gibt aber auch absolute Links. Abgesehen davon braucht man tatsächlich die URL für bestimmte Seiten, Zusatzinformationen oder Seitenformate, die, also vielleicht kurz zur Frage zu wiederholen, warum brauche ich diese Base-URL? Hintergrund ist, es werden tatsächlich relativ URLs an den meisten Stellen gesetzt, aber an einigen Stellen setzt er eine absolute. Da ist es natürlich sinnvoll, dass ich die Base-URL angegeben habe. Also es gibt zwei Dateien, das ist besonders wichtig, die werde ich mir nachher nochmal zeigen. Ich hoffe, dass ich gleich dran denke. Genau, Themes, ich hatte es schon erwähnt, ist ein vordefiniertes Layout-Paket. Sind austausch- und wiederverwendbar. Ich kann sie konfigurieren über die Config-YAML oder beim Generieren kann ich es auch einfach eingeben in der Kommandozeile als Option. Es gibt eine riesen Anzahl von Themes direkt auf der Webseite, aber man kann auch danach suchen. Es gibt noch ein paar Third-Party-Themes. Da gleich eine Vorwarnung oder ein Hinweis. Einige der Theme-Autoren haben dieses mit dem ein Tool und es ist simpel nicht ganz verstanden. Es gibt nämlich ein paar, die dann immer sagen, installiert mal mit NPM noch ein paar JavaScript-Libraries hinterher, was man in der Regel ja nicht machen möchte. Aber Gott sei Dank sind die meisten angegeben. Es gibt auch sehr schöne, schnell verwendbare, einfache Themes, ohne dass man 10, 15, 20 JavaScript-Libraries installieren muss. Nur ein paar Beispiele hier. Alles, was darstellbar ist mit CSS, lässt sich auch in den Theme packen. Wenn man viel Zeit, Aufwand und Muße und auch ein bisschen eine kreative Ader hat, kann man natürlich auch selber eins bauen. Dafür gibt es ein extra Tutorial, aber das habe ich jetzt mal hier ausgeklammert. Erstens Einsteigervortrag und zweitens geht es um Erstellen von Webseiten, nicht von Webseitendesign. Man sehe es mir bitte nach. Genau, jede Website braucht irgendwie ein Menü, weil in der Regel habe ich ja mehr als eine Webseite und vielleicht ein paar Sektionen. Da kommen wir gleich zum ersten Ausdruck, den man sich merken kann. Section, Pages, Menu. Man kann es ihm quasi sagen im Hugo, das ist die Default-Einstellung, schau dir deine Content-Seite an und den ersten Verzeichnisebene und alles, was dort drin steht, das nimmst du bitte ins Menü auf. Oder ich kann es manuell machen und dem Ganzen auch noch Gewichte hinterlegen, dass es eine gewisse Reihenfolge ergibt. Man ist also von relativ einfach bis wirklich alles unter Kontrolle machbar. Jetzt kommen wir zu dieser Content-Organisation, die ich schon angesprochen habe. Wir erinnern uns den Verzeichnis Content. Ich habe jetzt gerade schon Sections erwähnt. Das war tatsächlich, was mir beim ersten Durchlesen, weil die tatsächlich die Seiten in der Doku am favoritsten geschrieben sind, weil sie auch irgendwann zwischendrin nochmal den Namen geändert haben, die größten Kopfzerbrechen gemacht haben, und zwar diese Section und Leaves. Also Sektionen, Abschnitte, Leaves, sowas wie Blätter. Es ist eine Baumstruktur unterhalb dieses Content-Verzeichnisses. Man schreibt dort Markdown-Dateien rein. Man könnte auch theoretisch einen anderen Renderer verwenden. Es gibt Anleitungen mit ASCII-Doc, wer das bevorzugt. Muss man jetzt was dazu installieren, da gibt es, glaube ich, noch kein Plugin dafür. Aber mit Markdown ist man schon relativ gut unterwegs. Und heute Morgen war, glaube ich, ein Vortrag zum Thema Plain Text. Also hier ist man wieder bei Plain Text unterwegs und das funktioniert wunderbar. Beispiel, das würde dann hier so ausschauen. Ich hoffe, das ist von hinten lesbar. Man hat in der Regel einen Header. Den muss man nicht angeben. Der ist dann vernünftig, wenn man ein bisschen was steuern möchte. Man kann auf diese Parameter dann in den Layouts eingehen und kann sie mit anzeigen oder mit verwerten. Von Haus aus gibt es sowas wie eine Sammlung von Terms und Author-Listen, die erzeugt würden von Hugo. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Blog und man schreibt jeden Monat irgendwie einen Artikel und gibt dem schöne Text. Keine Ahnung, heute war ich auf dem Linux-Tag, morgen bin ich bei einem Vortrag über Java und gebe diese Text ein, kann ich automatisch mir solche Term-Übersichten generieren lassen. Ich könnte auch nach verschiedenen Autoren, wenn es mehrere gibt bei einem Blog, das gruppieren lassen. Für so etwas ist das sinnvoll. Ich kann auch damit bei Titles zumindest oder bei Abstracts, wäre auch möglich, vielleicht als Vorgriff schon mal, unterschiedliche Sprachen angeben. Das kann man auch noch anders machen. Man kann es auch, könnte es für ein einfaches Beispiel, noch zumindest, dass die Titel für die LS-Seite aufzeigen in der jeweiligen eingestellten Sprache, könnte man es dort verbauen. Alles andere ist quasi Standard Markdown, was man verwenden kann, Überschriften, Listen, Absätze etc. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Markdown könnte man, oder gab es heute schon einen Vortrag dazu, kann man auch füllend machen. Und da sind tatsächlich die Beispiele also sehr, sehr gut beschrieben. Kommen wir zu diesen Sections. Also ein Section ist tatsächlich ein Abschnitt in dem Baum, der weitere Unterkapitel enthalten kann. Damit das funktioniert, darf entweder gar keine Datei drin sein, also beziehungsweise nur weitere Ordner drin sein, oder eine underscore index.md, aber keine index.md. Das ist die wichtigste Erkenntnis, die ist aber schlecht beschrieben. Also merken, wenn ich eine index.md ohne das underscore vorne finde, dann bin ich im Leaf. Alles andere ist eine Section. Alle Sections erhalten einen URL-Bestandteil, URL-Pfadsegment. Das heißt, wenn ich meinen Blog organisieren möchte, habe ich zum Beispiel Content, Blog und dann die Monate. Oder ich habe hier als Beispiel Kalender genommen, die verschiedenen Ereignisse pro Kalendermonat und habe dann die Beschreibung dafür. Dann wäre eine Option, dass ich die 12 Monate einfach reinschreibe. Ich kann auch noch irgendwas Jahr unterbringen, je nachdem, wie weit absteigend ich das Ganze konstruieren möchte. Eine Section hat in der für dieses Modell, was sich das Programm erzeugt, immer einen Vor- und einen Nachfolger. Und das ist dann, wenn man bei Layouts selber schreiben möchte oder mal Layouts reinschauen möchte, in die Themes-Dateien wichtig. Da gibt es dann so List-Pages, die nennen sich einfach list.html, wenn man HTML-Ausgabe generieren möchte. Das wird verwendet für Sections. Für Leaves heißt es ein bisschen anders. Und um das Ganze noch zu verwirren, heißen sie nicht mehr Sections, außer in den Konfigurationen. Da taucht der Name ständig auf. In der Doku steht manchmal dann, oder in den neueren Dokus steht dann Page, Branch, Bundle. Klingt viel besser. Non-Section, ich hatte es angesprochen, sind die Leaves. Sind fast genauso, aber sie erhalten so eine index.md und alle dazugehörigen Artikel, das heißt, oder Dateien, die zu so einem Artikel passen. Im Endeffekt ist das der Körper, um einen Artikel zu schreiben. Ich habe eine index.md, beispielsweise meinen Text, den ich reinschreiben möchte, kann dort auch weiteren Text reinschreiben in andere Dateien, wenn ich die irgendwie verwenden möchte, oder meine Bilder dazulegen oder irgendwelche Grafiken. Aber danach, das ist wichtig, wenn ich eine Leaf erreicht habe in dem Baum, gibt es keine weitere Untersection, das ist Schluss, auch wenn ich noch weitere Ordner reinlege. Die werden nicht angezeigt, nicht gerendert. Zur Verwirrung, das Ding heißt jetzt Leaf Bundle. Und zur Darstellung wird sogenannte Single Page verwendet. Da gibt es mehrere Namen, die Optionen sind, aber die Default ist immer Page. Oder Single.html. Ich habe es mal versucht, hier grafisch darzustellen, um diese Unterschiede klarzumachen. Also Top-Level-Sections, das sind diejenigen, die ihr annehmen würde, also Top-Level 1 und 2. Um Menüs zu konstruieren, dann wäre hier ein Page-Bundle, sowas wie Section 2-1, während Section 2-2 ein Leaf ist, weil dort ist ein index.md drin. Und sie darf nicht weiter nach unten in den Baum sich erweitern. Aber ich kann tatsächlich noch Ordner anlegen, um irgendwie Fotos zu strukturieren und meine Zeichnung zu strukturieren oder irgendwas anderes damit zu machen. Aber ich kann halt keine weitere Sektion mehr bauen für diesen Baum. Ich habe es angesprochen, es gibt die Möglichkeit, Vorlagen zu erzeugen. Also wenn ich verschiedene Sektionen für verschiedene Arten von Dokumenten habe, die sich irgendwie stark unterscheiden, und ich stelle fest, ich brauche immer ungefähr die gleiche Aufbau und das ist mir irgendwie zu mühselig, das irgendwie als Kopiervorlage irgendwo hinzulegen. Gibt es hier was Eingebautes? Ich kann sogenannte Archetypes verwenden, lege das Ganze unter dem gleichnamigen Verzeichnis ab, kann dort eine analoge Baumstruktur aufbauen und kann dann sowas auch erzeugen wie Hugo, New Content, Blog-Eintrag, den Namen des Blog-Eintrags und dann nimmt er diese Vorlage, die würde dann so ausschauen oder wäre ein Vorschlag dafür. Ersetzt diverse Funktionen oder füllt Funktionen mit sinnvollen Werten und ich habe die neue Datei da liegen und kann sie bearbeiten. Und das ist auch gleichzeitig die Stärke. Ich sehe so eine Layout-Dateien hier schon, so ein Go-Templating nennt sich das Ganze. Es ist eine sehr kompakte Formatierungssprache mit ein paar Funktionen, die es gibt. Und ja, also in der Regel wird man ja unten am Eintrag was ändern und weniger bei den Funktionen oben, aber auch da habe ich ein paar Möglichkeiten, mir aus dem Dateinamen automatisch den Titel auszulesen oder man das aktuelle Datum einzutragen oder per Default alle Artikel auf Draft zu setzen, vielleicht zu dem Punkt Draft, das ist vorgeht mit einer Header. Alles, was Draft ist, wird erstmal beim Publizieren nicht gerendert. Das heißt, ich kann auch sowas verwenden, wenn ich jetzt ein Git hätte. Autor Nummer 1 schreibt Draft rein, macht einen Pull-Request und Autor Nummer 2 darf daraus erst einen Publish machen, um so etwas zu einzubauen. Kann mir das Ganze, und da komme ich auch gleich auf den Testserver zu sprechen, ich kann mich lokal auch das Ganze rendern lassen und testen, da würde mir per Default alle Drafts schon mal hinrennen oder ausgeben. Genau, wenn man jetzt so ein bisschen Content geschrieben hat, möchte man sich das ja auch im Browser anschauen. Und das geht relativ schnell auf dem lokalen Rechner, indem ich Hugo Server ausführe. Das System, in Go geschrieben, erlacht dann einen Host bei den normalen, also den Port 1313 auf unter der lokalen Adresse. Wenn man IPv6 hat, geht es auch mit Doppelpunkt 1. Er rendert die Seiten alle im RAM. Das heißt, wenn man auf der Website oder auf dem Verzeichnisbaum dann in der Festplatte nachschauen würde, würde man erstmal nichts sehen. Er macht das Ganze im RAM, deswegen ist er verdammt schnell und kriegt auch Live-Änderungen mit, wenn ich am Detail direkt was editieren möchte. Wenn ich die Option Disable Fast Render mache, dann macht er tatsächlich also auf dem Dateisystem. Das ist manchmal beim Debugging sehr sinnvoll, weil Fehler führen dazu, dass dieser Testserver natürlich irgendwann abstürzen könnte. Kurz zum Verständnis für diese Layouts, ich hatte es ja schon angesprochen, in Themes ist normalerweise Layouts-Vorgaben drin, aber hin und wieder möchte man die ja selber anpassen. Dann gibt es eben zwei Haupttypen, List und Single, ich hatte es angesprochen, die Section-Bundles, Page-Bundles werden als Listen dargestellt, also immer dann, wenn ich unten drunter mehrere Leaves habe oder mehrere andere Sektionen, wird ein List aufgerufen, um das darzustellen. Man kann sich vorstellen, Kalendereinstellung, ich habe 12 Monate als weitere Sektion oder als drin. Möchte eine Übersicht haben, das würde ein List sein und für jeden Monat dann ein Artikel, das wäre dann die Single-Darstellung. In diesen HTML-Dateien, die werden als .html abgelegt, kann ich genauso wie gerade eben in diesem Archetype-Beispiel Go-Templates verwenden, um das Ganze schön zusammenzubauen, aber wie gesagt, wäre ein eigener Vortrag. In der Regel behelfe ich mich mit den Themes. Wenn man da ein bisschen nachschauen möchte und ein paar Stellen was nach- oder ausbessern möchte, ist es gut, mal kurz dieses Verständnis zu haben, wie die logische Struktur funktioniert. Nur ein kurzer Hinweis, man kann das Ganze auch noch strukturieren. Manchmal findet man immer so diese Blockdefinition. Ich werde gleich ein kleines Beispiel zeigen. Auch da wieder Konvention über Configuration. Es gibt ein paar Dateinamen, die Hugo einfach nach einer bestimmten Sortierreihenfolge durchsucht. Und wenn er die findet, wird die einfach verwendet. Sowas wie ein Base-Off ist wirklich, wie der Name schon sagt, die Basis. Was dort drin steht, wird zuerst verwendet und dann werden die anderen Sachen hineingerendert. Ist dann sinnvoll, wenn ich irgendwie immer denselben Header haben möchte oder immer denselben Fußzeile auf meiner Homepage, dann würde ich das in Base-Off reinsetzen und alles andere davon ableiten. Das Beispiel, ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen, also würde so eine HTML-Seite ausschauen, die mich da als mit Vorlagen baue. Ich habe so Funktionen wie Partial, das ist sowas wie eine Funktion, die ich auslagern kann und sie irgendwie alles reinbauen kann. Hier oben sieht man auch noch eine Funktionalität, auf die ich heute gar nicht eingehen kann aufgrund der Zeit. Das ist man braucht nicht mehr CSS selber schreiben, sondern kann auch was wie ein SAS vorne dran verwenden, also eine Optimierung für CSS und sich beim Ausgeben daraus direkt CSS-Dateien bauen kann, weil der SAS-Parser ist schon eingebaut in Hugo und kann das als sogenannte Hugo-Pipeline hier verwenden. Nur so ein kleiner Feature-Ausblick. Und hier unten kommt dann dieser Block Main, der im Endeffekt eingebaut wird. Und Main würde spezifiziert dann in der per Konvention tatsächlich ausgeführten Seite. Das hier könnte jetzt die Base-of-HTML sein und wenn es dann eine Page oder eine Single-HTML ist, eine List-HTML, dann würde die einen Block-Main erzeugen, der dann hier beim Rendern eingebaut würde. Aber Hugo kann nicht nur HTMLs erzeugen, sondern auch ganz wichtige andere Sachen oder zumindest aus meiner Sicht wichtig für Webseiten und zwar sowas wie RSS-Feeds. Den macht er automatisch einfach mit, da braucht man nicht viel Konfigurationseinstellungen machen. Und man hat automatisch für alle seine Artikel einen schönen RSS-Feed und der Link ist direkt eingebaut, wenn man das Ganze deployt. Und falls jemand noch RSS-Feeder verwendet, ist das sofort damit abrufbar. Man muss also, es wird einem geschenkt. Es ist sinnvoll, dass man zwei oder drei Einträge doch noch in die Config-YAML mit aufnimmt, nämlich so einen Copyright-Hinweis, das ist durchaus sinnvoll und vielleicht noch einen Ansprechpartner oder eine E-Mail-Adresse, in das Ganze beantwortet werden soll. Muss man aber nicht machen. Auch da das Beispiel, wie dann so eine XML-Datei, wenn man sie an anderer Stelle als im Standardverzeichnis in seinem Layout drin haben könnte. Auch das ist ein kleines Problem. Nicht alle der Layouts oder diese Themes, die man kriegt, nicht alle folgen den Standards. Also es gibt auch einige, die dann sowas wie XML völlig ignorieren. Dann schaut man sich den Publication an, findet zwar seine RSS, also index.xml-Datei und denkt sich, na, RSS ist es doch da, aber im HTML-Output habe ich keinen Link drauf. Ja, auch da muss man manchmal ein bisschen nacharbeiten. Man kann auch sowas wie Datenstrukturen verwenden, also gerade bei dem Beispiel dieses Vereins. Oder ich habe jetzt ein anderes Beispiel genommen, werden wir gleich sehen. Also ich habe ein Data-Verzeichnis, das hat man vielleicht der ein oder andere vorher noch gesehen, da kann ich strukturierte Daten ablegen, entweder JSON, TOML oder YAML wird als per Default unterstützt. Mittels Methoden geht es auch mit CSV-Dateien zu arbeiten und die kann ich tatsächlich programmatisch verarbeiten. Wenn ich irgendwelche strukturierten Daten habe, die ich hin und wieder ergänzen muss, beispielsweise irgendwelche Siegerlisten von irgendeinem Verein, Wettbewerb, oder der Vorstand und ich muss dann immer nur ein paar Dateien oder ein paar Namen austauschen, dann mache ich das lieber mit so einer Datenstruktur, als wenn ich da jedes Mal die HTML-Datei in Markdown versuche irgendwie zu formatieren, um mir da schöne Layouts zu gestalten. Gehen wir jetzt einfach ein Beispiel mal durch. Also ich hatte ja schon gesagt, so Sieger, irgendwelche Wettrennensieger der letzten Jahre, wenn man die in dieser YAML-Datei einfach unter Champions aufgelegt hat, dann könnte man die in einem Template relativ schnell in so eine Darstellungsliste oder Definition-Liste rendern, wie ich es hier unten dargestellt habe, indem man einfach sagt, Site, das ist die globale Variable, unter der alles findet und der Struktur dieses Ordnerbaums, Verzeichnis Data, dann vielleicht das Verzeichnis Champs und dort dann der Eintrag in dieser YAML-Datei. Das Ergebnis wäre da einfach so. Man kann auch ganz einfach Kalender einbinden. Ich hatte ja vorhin das Beispiel gesagt, der Verein, der wollte irgendwie noch eine Übersicht seiner Veranstaltung haben. Die haben es eh in der CSV-Datei, Anführungszeichen, gemacht, also sprich in einem Excel, aber das lässt sich ja relativ einfach konvertieren, beziehungsweise wenn sie es dann mit Google Docs machen, kriege ich eh eine CSV-Datei raus. Die kann ich direkt importieren als Funktion und kann sie mir dann als Tabelle anzeigen lassen. Muss halt nur einmal sich auf die Spaltennamen geeinigt haben, wenn man die verarbeiten möchte. Oder man gibt es eins zu eins einfach raus. Und das Coole ist, ich kann auch was anderes draus machen, sowas wie eine ICS-Datei. Das heißt, ich kann einen Link bauen, ich kriege aus derselben Datei, wo ich meine HTML-Darstellung kriege, auch eine ICS-Datei gebaut. Da muss ich ein bisschen mehr Handarbeit reinstecken, weil dafür ist die Vorlage von Hugo leider nicht ganz so praktikabel in der Default-Einstellung. Und dann kann es sich jeder abonnieren und kriegt es automatisch in seinen elektronischen Kalender angezeigt. Und bei jeder Änderung der CSV-Datei und Neukompilierung der statischen Webseite habe ich alles beide identisch aufgebaut. Was muss ich tun, um so eine ICS-Datei zu kriegen? Das Format Kalender, ICS kennt er schon, wird aber per Default als WebDAV-Protokoll ausgegeben. Da ist dann einfach in der Config-YAML, müssen wir das überschreiben, dass er also das Protokoll HTTP verwendet, bis er HTTPS. Und dann würde man sich im zweiten Schritt noch in der Konfiguration des entsprechenden Sections einstellen, dass für diese Sektion, zum Beispiel Kalendersektion, nicht nur HTML, sondern eben Kalender ausgegeben wird. Und im dritten Schritt muss man sich eine Layouts-Datei bauen für speziell ICS. Und das ist auch relativ simpel für bestimmte Dateiformate. Kennt ihr schon die Abkürzungen, wie ihr HTML einfach list.html suchen würde, sucht dafür Kalenderdateien halt list.ics. Dafür gibt es auch ein paar Vorlagen im Internet. Ansonsten ist das Format auch offen. Das ist ein RFC-Format. Kann man sich kurz durchlesen und die Felder setzen. Das war wirklich 2 Stunden ein bisschen Arbeit, ein bisschen suchen und zusammenfügen. Dann hat es funktioniert. Bis mir dieses Problem mal wieder, diese WebDAV, das hat dann nicht zusammengearbeitet mit den diversen Kalendertools auf den Handys, sondern die erwarten inzwischen alle HTTP oder HTTPS. Ja, kleine Suche, hat aber funktioniert dann. Man kann Suchmaschinenoptimierung betreiben, also dass auch die Website gefunden wird und von einem Google, Bing, wie sie sonst alle heißen, sauber verarbeitet wird. Dafür gibt es auch von Haus aus schon Bordmittel. Und da komme ich jetzt auf die Frage, warum brauche ich die Base-URL? Weil in der Sitemap.xml muss sie einmal drinstehen. Und damit die sauber konfiguriert werden kann, braucht halt irgendwo die Base-URL. Auch die kriege ich relativ einfach, beziehungsweise würde das sofort erzeugen. Wenn ich es noch etwas angepasst haben möchte, gibt es dafür ein paar Konfigurationseinstellungen in der Config-YAML. Aber ansonsten muss ich da nicht viel machen. Ich kann auch sowas wie eine robot.txt bauen. Auch die ist so gebaut, dass wenn die Seite XML angehakt ist, automatisch drauf verzeigt ist. Das heißt, ich brauche nicht selber nochmal meine Seite XML irgendwie bei Google oder bei einem anderen Suchmaschinenanbieter uploaden, sondern kann sie über die robot.txt auffindbar machen. Ich kann sie auch so weit erweitern, als die robots.txt, ob das jeder kennt, das ist ein kleines Textformat. Darauf hat man sich vor diesem Sitemap XML geeinigt. Von den Suchmaschinen war das so nach dem Motto, sag mir, was ich durchsuchen darf mit meinen Crawlern und gib's mir an. Das kann ich also pro Sektion steuern, ob denn ein Crawler, wenn er sich denn konform dieser Funktion verhält, in welche Sektion er rein darf. Dann, das, was ich jetzt im Vortrag hier quasi reingeschrieben hatte, es hieß Titel von diesen Linux-Tagen, Zeichen setzen, auch Internationalisierung. Und da ist mir dieses Feature, dann habe ich mir das mal genauer angeguckt, was Hugo dort kann. Er ist kein Übersetzer, aber er unterstützt mehrsprachige Webseiten von Haus aus. Und es gibt eine Variante, die würde ich nicht empfehlen zu verwenden, außer ich habe wirklich Webseiten, die ich komplett unterschiedlich vom Layout, vom Inhalt strukturieren möchte, hier Sprache. Da würde er direkt unter Content mehrere Dateibäume aufbauen, jede Sprache. Das wäre die Variante 1. Variante 2, die ich bevorzuge und als deutlich einfacher finde, dass man es auf die Dateiebene verlagert. Das heißt, Layout als Struktur sind identisch. Ich muss einfach nur verschiedene Dateien pro Sprache pflegen. Und je nachdem, wie ich die Gewichtung vorne vergeben hat, nimmt er halt eine Sprache als die Default an. Also sprich, hätte ich irgendwo nur eine Info.md liegen und als Default eingetragen ist es DE, dann nimmt er die halt als Standard. Aber so komme ich relativ schnell zu einer einfachen Webseite, die mehrsprachig aufgebaut ist. Ich muss natürlich die Inhalte selber übersetzen oder maschinell übersetzen lassen, so gut es auch funktioniert. Habe aber den Rest vorgegeben und es ist tatsächlich schon so konfiguriert, dass wenn ein Webbrowser oder der Webbrowser sauber abfragt und der Webserver, so wie es ein Apache per Default macht, unterstützt, liefert er die richtige Seite aus, weil er weiß, das sind die Webseiten, die jetzt jemand, der sagt, Preferred Language Deutsch, also DE, dann nimmt er die hier. So, jetzt haben wir unsere Webseite erstellt, wir haben sie getestet, wir haben alles Mögliche konfiguriert. Wie wird man sowas publizieren? Ganz einfach, man ruft Hugo auf, wirklich ohne weiteren Parameter, und dann generiert er die Webseiten unter Public und dort steht dann alles drin, was ich nur noch irgendwie meinem Host übergeben muss. Sinnvollerweise wird man die Funktionen ergänzen um Garbage Collection und Minify. Dann versucht er alles rauszuschmeißen in HTML- und CSV-Dateien und was ich noch so habe, CSS-Dateien, dass die möglichst kompakt sind, das heißt schnell übertragbar sind. Und Garbage Collection sorgt dafür, dass er irgendwelche veralteten Cache-Werte vorher aufräumt, was manchmal dazu führen kann, dass sich eine Datei, wenn er das nicht erkannt hat, weil die irgendwo anders hergezogen wird, halt in der alten Version veröffentlicht wird. Ja, 3/4 Stunde, ich bin ungefähr durch. Weitere Quellen. Was sehr gut ist, ist Hugo und Codex.org. Natürlich die GitHub-Unterlagen, die Dokumentation an sich, auch da wieder Gewinnwarnung. Man sollte darauf achten, wann sie gebaut wurden ungefähr, weil sie nicht alle sind wirklich aktuell und immer auf die Version anwendbar. Ja, das wäre es soweit so als Feature-Appetizer für, wie könnte man Hugo statische Webseiten bauen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Erstmal Applaus. Da es ja der letzte Vortrag ist für heute an diesem Samstag, haben wir jede Menge Zeit für Fragen. Und ich hoffe, ihr habt ordentlich fleißig mitgeschrieben und aufgeschrieben. Hat da niemand noch Fragen jetzt?
Da hinten sind zwei.
Ah, ganz hinten. Ah.
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und zwar bleibt man mal bei dem Beispiel mit der Vereinswebseite. Jetzt geht es mir ja als Verein auch manchmal so, dass ich vielleicht noch so ein paar interne Kommunikationen habe mit Mitgliedern oder sowas. Habe ich da in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, mit Hugo zu sagen, ich habe zwar eine statische Auslieferung, aber ich habe irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ihr könnt euch authentifizieren und ein gewisser Teil ist nur für Mitglieder erreichbar?
Ja, also gäbe es mögliche Ansätze. Also ein relativ simpler Ansatz ist, ich nehme eine .htaccess-Datei, die ich mir generieren lasse und durch dieses Data-Verzeichnis, was ich vorhin gezeigt habe, könnte ich es tatsächlich so machen, dass ich eine Liste habe mit den vorgefertigten Nutzernamen und den Passwörtern dazu. Also natürlich irgendwie salted und hashed, sodass es funktional ist. Das wäre die einfachste Möglichkeit, dass ich dann ein bestimmtes Verzeichnis damit schütze und eine Pseudo-Variante hätte. dass jemand, der die Nutzer sich einloggt und dort dann irgendwas runterladen kann. Für Protokolle, Vereinssatzung oder sowas ist das eine Möglichkeit. Wenn ich es komplexer haben möchte, wird es schwierig, weil es ist eine statische Website, ich habe keine Nutzererkennungsverwaltung, da müsste ich dann auf APIs zurückgreifen und es dort wiederum ablegen. Auch das ist, wäre dann halt, ich baue den Rest meiner Website mit Hugo und verlinke an einer Stelle raus in einen anderen Teil oder inkorporiere mir den über APIs, wenn ich das haben möchte. Wenn es jetzt eine einfache wirklich Dateiablage sein sollte, gäbe es sowas wie S3-Object von AWS oder wie sie heißen, Blob Storage von Azure. Dort könnte man tatsächlich mit Einzelnutzer-Authentifizierung arbeiten und mir relativ einfach das vorne auf der Website verlinken. Okay, aber okay. Das ist immer die Frage, was möchte man mit haben? Also in dem Fall war tatsächlich HT Access für 2-3 Protokolle, die für alle zugänglich sein mussten, weil die Vereinssatzung selber, wenn es ein e.V. ist, sollte ja eigentlich öffentlich sein.
Dankeschön.
So, weitere Fragen.
Hinter dir ist, glaube ich, noch einer.
So, dahin. Also vielen Dank, dass Sie auch über Mehrsprachigkeit gesprochen haben. Mich interessiert jetzt gerade, was Barrierefreiheit noch anbetrifft. Gibt es zum Beispiel die leichte Sprache oder einfache Sprache, wo nicht nur der Text geändert wird, aber auch eine Formatierung? Also da wird eine bestimmte Schriftgröße vorausgesetzt zum Beispiel und ein bestimmter Zeilenabstand. Ist das dann auch unkompliziert möglich? Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine zweite Frage. Was ist mit Screenreadern und Hilfetools für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder Menschen, die sich die Webseite vorlesen lassen wollen. Ist das unkompliziert möglich?
Also auf die ersten Teil der Frage, wie ich quasi eine vereinfachte Ausgabe machen könnte. Auch da ist es wieder so, Hugo wird einem das nicht vereinfachen können. Müsste man also selber schreiben. Wäre Variante 1, ich mache eine eigene Sektion dafür. Ich habe also quasi eine eigene Sektion meiner Webseite, genau für so eine einfache Sprache. Oder man würde sie als eine weitere spezialisierte Language einbauen. Da weiß ich eigentlich nicht, ob der Language Code das unterstützt.
Könnte ich sozusagen alle Sprachen auf Dateiebene einpflegen, außer diese eine Sprache, die, also wie Sie vorhin genannt haben, ganz oben, was Sie nicht empfehlen würden?
Das ist eine gute Frage, weil das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, ob die beiden Optionen sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber es müsste funktionieren, weil man über die Gewichtung könnte man genau das erreichen, dass man sagt, man hat eine Language statt, also quasi einen Language-Pfad außerhalb und das andere ist quasi der Rest. Man hätte dann zwei Bäume, einmal Default und einmal halt die einfache Sprache und könnte innerhalb der Default dann nochmal über Dateiebene verzeigen. Müsste man mal ausprobieren, ob das sauber überall funktioniert.
Und dann könnte ich diese eine Sprache sozusagen anders formatieren. Okay,
ja. Also auch das geht einfacher. Also man kann tatsächlich sektionsweise bis in, keine Ahnung, wie viele Ebenen nach unten unterschiedliche Layouts vorgeben. Also das ist vielleicht, was ich vorher nicht ganz so darstellen konnte oder auch gesagt habe, Layouts ist mal speziell. Im Endeffekt kann ich für jedes Content, für jeden Artikel ein eigenes Layout programmieren unter Layouts. Also die normalen Themes unterstützen sowas in der Regel halt nicht oder haben da keine Defaults drin, sondern haben halt eine Vorgabe, weil die Homepage soll insgesamt einheitlich ausschauen. Und man kann tatsächlich die Sections nochmal spiegeln in Layouts und dann unterschiedliche Layouts pro Sektion vergeben. Also Beispiel wäre jetzt beim Verein, man hat irgendeine Jugendabteilung, man hat eine Alternabteilung, keine Ahnung, wie das heute heißt, gendergerecht. Also verschiedene Sektionen des Vereins und jeder wird von dem anderen gepflegt. Und haben unterschiedlich Layout oder Layout-Präferenzen. Auch das ist abbildbar und trotzdem durch ein Tool generierbar.
Ja, die zweite Frage war, ob Screenreader damit unkompliziert umgehen können. Danke.
Also sowas wie eine Braille-Zeile war vermutlich damit gemeint oder beziehungsweise ob tatsächlich Text-to-Speech oder sowas. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was heutzutage alles so an technischen Möglichkeiten für solche Vorgaben gibt. Prinzipiell, ich habe es ja versucht, mir die ICS-Datei zu zeigen, wenn es irgendein Standardformat gibt, das irgendwie auf Text funktioniert und das ich generieren kann, lässt sich es einbauen. Per Default Unterstützung, dadurch, dass das HTML5-konformen Webseitencode ausgibt, sollte es per se möglich sein. Dadurch, dass es eine statische Webseite ist, alles mit sauberen Links verpflegt ist und keine Java-Site oder kleinseitige JavaScript-Generierung im DOM-Baum existent ist, sollte es auch mit den typischen Unterstützungstools einfacher möglich sein, als irgendwie jetzt wirklich so eine Single-Page-Application, wo alles Mögliche per im Speicher nur erzeugt wird auf dem Browser.
Kommt gleich. Mich hat noch eine Frage bezüglich der Pipelines. Wenn ich jetzt quasi eine Hugo-Seite mir generiert habe und ich möchte quasi an einen Drittanbieter mein das dann hosten lassen, dann könnte ich ja über eine CI/CD-Pipeline das Ganze machen und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur den Public-Ordner nehmen und den Public-Ordner, den ihr rüberschieben, oder muss ich da noch irgendwas anhängen? Okay.
Genau, wie möchte ich sowas deployen, wenn ich es irgendwo hinschicke? Also Hugo selber hat jetzt nichts fix eingebaut nach dem Motto, wir unterstützen die drei Hosts und da geht das relativ einfach, sondern man nehme diesen Public-Ordner, verpacke den so, dass es möglichst eine Datei ist, sowas wie ein TAR, ein SIP, was es da auch immer gibt oder was der Host auch unterstützt. Variante 1, ganz simpel, rsync dorthin, per SSH halt irgendwie, wenn das unterstützt wird, oder SFTP, so wie die ganzen alten Standard-Hoster früher gearbeitet haben. Oder man hat irgendwo einen Upload-Ordner mit einer API und müsste sich das einbauen. Aber tatsächlich, ich muss nur diesen Public-Ordner, den Inhalt dort zusammenpacken und dem Host übergeben. Auf der Homepage von Hugo steht auch ein amerikanischer Anbieter, renderer.com heißt er, glaube ich. Der bietet Subdomains und für Static Websites kostenlos an, solange man unterhalb eines gewissen Traffics pro Monat, glaube ich, bleibt. Und da würde man tatsächlich nur einen ZIP-File in einer bestimmten API hinterlegen. Könnte man sich jetzt mit dem Curl oder so selber programmieren. Gibt aber auch Beispiele dafür.
Ich hatte auch noch eine Frage. Du hast was gesagt mit dem Draft-Mode, dass man dann sagen könnte, ein Autor setzt das Ganze dann in den Modus quasi rein und dann kommt das ja nicht auf der Seite.
Genau.
Und der nächste sagt dann, ja, jetzt kommst du auf die Seite. Wie setzt man das denn jetzt in so einer GitLab-Umgebung oder GitHub-Umgebung um, dass man halt sagen könnte, nicht, ich mache Protected Branches, das halt nur mein einer Mitarbeiter, das halt in diesen normalen Branch pusht und ich merge das dann in den Protected Branch, sondern dass ich halt sage, nee, alle können das auf meinen Main Branch draufhauen und nur ich kann sagen, das geht jetzt auch live. Wie macht man das? Oder geht das nicht? Habe ich das missverstanden?
Also, ich glaube, ich verstanden zu haben. Also die Idee ist, dass man quasi, was ich vorhin meinte, was man mit Git steuern kann. Also Git als Austauschformat zwischen den 3, 5 Autoren, die es die Webseite programmieren. Dann hat man entweder ein Commitment, das wäre jetzt einfach rein organisatorisch, dass mindestens 2 Leute drauf geschaut haben, bevor es dann tatsächlich auf Publish geht. Und tatsächlich Publish wäre halt über den Main Branch und dort habe ich dann mein Skript hinten dran liegen, das bei einem Commit dann rendert. Wenn ich das Ganze natürlich per Regeln prüfen möchte, dann wäre es, muss ich es selber einbauen. Also da kenne ich jetzt bei Hugo selber nichts. Es hat ein bisschen Git-Unterstützung, die ist aber meistens auch nur auf Revisionsbasis. Ob man da noch irgendwie was mit Vorverarbeitung machen kann, nach dem Motto, ich habe mindestens 2 Autoren dran, müsste man sich anschauen. Aber das wäre tatsächlich über das Tool hinaus Programmierung im Git oder in der CI/CD-Pipeline, die man sich sinnvollerweise bauen würde. Da tatsächlich der Draft, den wir aktuell bei diesem Vereins-Homepage versuchen, ist mit Git-T zu arbeiten, dass man das in einer extra Seite gehostet hat und dort ist der Main-Branch hinterlegt, plus ein weiterer Editor-Branch, der über dann dieses Git-T unterstützt, hat einen relativ simplen Web-Editor drin, wo man tatsächlich nur diese Dateien ändern kann. Und dort hätte man dann die Webseite dann Zugang. Ist halt ein Versuch, muss man natürlich dann über Git-T pflegen und natürlich auch dort eine User-Verwaltung. Aber wie gesagt, mit 5 Autoren ginge das, geht auch anders. Aber es geht wirklich nur so als Fast-Mode nach dem Motto, wir haben einen Entwurf und irgendwie keiner erreichbar, dass man das nochmal veröffentlichen kann. Das wäre eine Möglichkeit.
Ich hätte nur eine kurze Frage. Statische Webseiten, der ist es mir klar, lässt sich auch super automatisieren durch die Skriptsprache. Aber gibt es zur Navigation auch sowas wie eine globale Suche, wo ich nach einer Seite suchen kann dann?
Globale Suche auf der Seite. Es gibt verschiedene JavaScript-Libraries. Also es gibt auch Beispiele in der Dokumentation, wie ich die einbauen kann. Im Endeffekt generiert mir Hugo dann über eine interne Pipeline, die ich dann tatsächlich vorgeben kann oder nachgelagert ausbaue über die Seiten, so den Suchindex, den legt er auf die Webseite und die JavaScript-Library, die auf der Client-Seite dann angebunden wird und angestoßen wird, wenn ich diese Single-Slot-Suche da anstoße, fragt er nur noch gegen den Index ab. Da gibt es 2, 3 große Open-Source-Libraries, die das unterstützen, per JavaScript, das geht und die sind auch relativ kompakt, sodass sie dieses Traffic-Limit nicht sprengen würden, wenn das jeder macht. Das geht, ist bei diesen Read Docs oder ähnlich, die haben es mit eingebaut. Gibt auch mindestens 2 Themes, die es hatten. In der Regel ist das ein bisschen komplexer, weil da brauche ich dann JavaScript-Library-Know-how, um das sauber zu verwalten. Also es gibt zumindest meines Wissens nach keine einfache, in Go geschrieben nach dem Motto, erzeugen wir jetzt den Index dafür. Das wäre nämlich das Simpelste. Habe ich noch nicht gefunden.
zu dem Thema, ich möchte einen Freigabe-Workflow haben. Also der eine schreibt irgendwas rein und der andere, es muss noch mindestens ein anderer mal drüber geguckt haben, bevor es auf der Seite live geht. Muss das wirklich der Hugo machen oder können wir das nicht einfach über die Mittel von Git und der CI/CD-Pipeline abbilden, zu sagen, du machst es wie in der Softwareentwicklung oder eine pusht auf einen Branch und erst wenn ein anderer sozusagen eine Review und eine Freigabe gemacht hat, im Pull-Request geht es rüber auf den anderen und die Pipeline nutzt halt dann den Public-HTML-Ordner, der rausfällt nach sozusagen diesem zweiten Schritt. Wäre vielleicht einfach da zu machen, wenn man die Tools da sowieso schon hat.
Wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn man sowieso Git einsetzt, aber guter Hinweis, also man hat beides. Freiheit.
Genau. Und die andere Frage war ja noch Screenreader. Wenn ich das richtig sehe, ein Screenreader will doch im Allgemeinen oder funktioniert im Allgemeinen dann gut, wenn ich ein statisches, relativ einfaches HTML habe und das kann ich, glaube ich, mit dem Tool ziemlich ideal gewährleisten, weil es fällt erstmal statisches HTML raus und im Zweifelsfall, wenn ich noch ein bisschen nachschärfen muss, muss ich ja bloß diese, wie hieß das, Templates anpassen und da halt es so packen, dass das passt und die Dinger in der richtigen Reihenfolge da in dem Dokument letztendlich auftauchen und damit sollten dann zumindest die Screenreader, ich bin nicht der Experte für, aber die ich kenne, sollten damit zurechtkommen. Bloß mal so als Anmerkung.
Was ich bei PHP und so diesen ganzen Lamp-Stack so immer geschätzt habe, war, dass die Bilder vom Device ausgeliefert wurden. Also es gab halt so, dass kleinere Mobilgeräte halt die andere Größen von den Bildern bekommen haben. Wie setzt denn das Hugo um? Dass also ein Desktop-PC halt ein großes Bild bekommt und ein mobiles Gerät halt eine kleine Auflösung.
Stichwort wäre der Responsive Design, das wäre ein weiterer Haken bei dieser Theme-Auswahl. Wenn man sich das auf der Homepage anklickt, da kann man mir das quasi auswählen. Hugo selber hat kleine Pipelines drin, mit denen man tatsächlich so eine Bildvorverarbeitung machen kann. Die müsste man dann entsprechend erweitern, beziehungsweise wird von manchen Themes tatsächlich erweitert, dass die mehrere Varianten des Bildes vorgenerieren, also klein, mittel, groß oder so. Und dann ist halt die Frage, wie liefere ich das Bild aus? In der Regel habe ich ja irgendwie so ein Vorschaubild in klein und das größere würde nachgeladen, halt als statischer Link hinten dran, entweder per JavaScript oder ich habe es verborgen drin und wird nur on demand, also auf Nachforderung gerendert. Heutzutage, soweit ich es verstanden habe, wie gesagt, ich bin jetzt nicht im Webdesign so tief drin, wäre da die Antwort CSS3 und Responsive Design, dass man es dort einstellen würde. Was ist quasi die erstgeladene Version? Das wäre natürlich die kleinste für alle Devices. Und so, wenn das Device größer wird, dann lade ich halt die nächste größere Bildversion. Eine Option. Aber wie gesagt, es gibt eine Vorverarbeitung, mit der ich meine Fotos, die, keine Ahnung, 4K haben, schön klein kriege, mit bisschen Komprimierung, für die gängigen Formate, also JPEG, PNG, das wird alles unterstützt. Da gibt es eine Pipeline, da kann ich dann auch so Sachen machen, dass ich im HTML-Quelltext eben nicht mal wissen muss, wie groß ist denn das Bild, sondern kann das zusammenschrumpfen durch diese Pipeline und habe dann meine drei generierten Formate und würde auf die verzweigen.
Ja, da war doch noch ordentlich Energie da mit Fragestellungen für den letzten Vortrag heute. Ja, ich bedanke mich nochmal Applaus und